dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias und heute will ich mit meinen Ketzer-Kollegen ein Thema besprechen, was mich also selber, das würde ich auch ohne Podcast mit denen besprechen, und zwar geht es um die Frage, was würde euch als Atheisten davon überzeugen, dass es Gott gibt, und das ist jetzt ja der Clou praktisch, wenn man nichts nennen kann, also was einen davon überzeugt, ist man dann intellektuell unredlich. Hierzu wurde ich angeregt durch ein Buch, das ist das Buch Serpentinen von Sebastian Ostrich. Ja, wer ist Sebastian Ostrich? Hatte ich vorher auch noch nie was gehört. ChatGPT sagt mir dazu. Sebastian Ostrich, geboren 1986, ist ein deutscher Philosoph, katholischer Publizist und Vortragsredner. Er arbeitet an der Schnittstelle von Philosophie, Theologie, Kulturkritik und gesellschaftlichen Debatten. Ich bin auf Ostrich und sein Buch aufmerksam geworden durch das Atheist Media Blog, wo es hieß, Jesuitenhochschule lädt Ostrich wieder aus, und auf einen Artikel auf merkur.de verwiesen wurde. Merkur.de darf man nicht verwechseln mit dem rheinischen Merkur, wer den überhaupt noch kennt. Ich kenne ihn noch von der Bundeswehr. Das war so eine katholische Wochenzeitschrift, aber merkur.de ist, wie wir gleich sehen werden, bestimmt keine katholische Wochenzeitschrift. Dort heißt es nämlich in dem Artikel, in seinen Artikeln und auch Beiträgen auf der Plattform X, ehemals Twitter, klingen regelmäßig Begriffe und Themen an, die als Dog Whistles für die neue Rechte verstanden werden können. Die Nutzung solcher Dog Whistles, auf Deutsch Hundepfeifen, ist in der neuen Rechten eine weit verbreitete Strategie, um die eigene Position innerhalb der Bewegung durch Codes klarzumachen, ohne offen rechte oder rechtsextreme Sprache zu verwenden. Im Fall von Sebastian Ostrich sind als Dog Whistles zu verstehen Queer- und Transfeindlichkeit sowie die Ablehnung anderer Religionen und Migrationen oder auch ein Zynismus gegenüber Corona-Maßnahmen und dem menschengemachten Klimawandel. Ostrich begründet seine Positionen und Meinungen mit Intellekt, pseudowissenschaftlichen Argumenten und dem katholischen Christentum als Träger der einzig richtigen, gottgegebenen Wahrheit. Er bedient sich hierbei philosophisch dem Konzept des Naturalismus bzw. des Naturrechts. Davon ausgehend gibt es eine natürliche, in Anführungszeichen, Lebensweise, die sich beispielsweise in der binären Unterscheidung von Mann und Frau und der heterosexuellen Ehe als Kernelement der Familie zeigt. Jede Abweichung von dieser natürlichen Lebensweise fügt, religiös gesprochen, der Seele Schaden zu. Christlich-religiöse Überzeugungen und philosophische Ausführungen unterfüttern und verpacken Ostrichs politische Haltung. Damit reiht sich der Philosoph ein in eine vor allem in den USA stark wachsende Bewegung meist evangelikaler FundamentalistInnen, die genau das tun, ihre politische Ausrichtung über christliche Botschaften zu kommunizieren. Soweit merkur.de, und den Rest kann man sich denken, also weshalb es Proteste gab, dass der da irgendwo an der Jesuiten-Uni wohlgemerkt spricht und warum er wieder ausgeladen wurde. Aber darum, um diese Ausladung geht es hier nicht. Nur noch mal so ein Überblick, was von dem zu halten ist oder was andere von dem halten. Jedenfalls bin ich dadurch auf das Buch aufmerksam geworden. Ich interessiere mich ja für Gottesbeweise und Leute, die behaupten, Gott ließe sich beweisen. Hier kam jetzt folgende inspirierende Passage. Atheisten begründen ihre Überzeugung, dass Gott nicht existiert, oft damit, sie sähen keine Belege für das Gegenteil. Das heißt im Umkehrschluss, der Atheist behauptet, er würde seine Ansicht ändern, wenn man ihm Belege vorlegen könnte. Wie ernst es der Atheist mit seinem Pochen auf Evidenz meint, lässt sich jedoch leicht mit der folgenden Frage nachprüfen. Was würde dich vom Gegenteil überzeugen? Wie müsste die Indizien- und Beweislage aussehen, damit du von der Existenz Gottes überzeugt wärst? Genau diese Frage wurde dem vielleicht bekanntesten lebenden Atheisten, dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins, im Rahmen eines Podiumsgesprächs am 11. Oktober 2013 an der Staatlichen Universität von Portland von seinem Gesprächspartner, dem atheistischen Philosophen und Pädagogen Peter Boghossian, gestellt. Was müsste geschehen, damit du an Gott glaubst? Früher habe er gedacht, so Dawkins in seiner Antwort, dass es dazu der Wiederkunft Christi oder einer gewaltigen, tiefen Stimme bedürfe, die ihm mitteilt, ich bin Gott. Inzwischen sei er aber zu der Einsicht gelangt, dass selbst wenn er sähe, wie Christus auf den Wolken des Himmels in Herrlichkeit wiederkehrte oder er eine göttliche Stimme vernähme, die wahrscheinlichere Erklärung für diese Erscheinungen sei, dass es sich um eine Halluzination, einen Trick eines Zauberkünstlers oder auch das Werk von Außerirdischen handelt. Sein Gesprächspartner pflichtete ihm bei. Selbst wenn Gott die Sterne neu anordnete, um mit ihnen »Ich bin Gott, glaube an mich« in den Nachthimmel zu schreiben, wäre es doch vernünftiger zu glauben, Aliens hätten sich einen interstellaren Streich erlaubt. Was also würde Dawkins von der Existenz Gottes überzeugen? Wiederholte Bogosian seine Ausgangsfrage. Nun, sagte Dawkins, ich beginne zu denken, nichts. Und hob selbst hervor, wie ungewöhnlich diese Antwort sei, habe er doch immer das Lippenbekenntnis abgelegt, dass ein Wissenschaftler seine Meinung ändern sollte, wenn es neue Befunde gibt. An diesem Beispiel wird deutlich, dass es letztlich eine Frage des Willens ist, ob man sich von einem überzeugenden Argument auch wirklich überzeugen lässt. Es bedarf einer inneren Bereitschaft und Offenheit, um von seiner Meinung abzurücken, wenn man mit Belegen und Argumenten für deren Gegenteil konfrontiert wird. Der Wille, ein Argument anzunehmen, kann rational nicht erzwungen werden. Was meint ihr dazu? Sind wir jetzt intellektuell unredlich, wenn wir nichts wissen können? Oder was würde euch von der Existenz Gottes überzeugen?
Also Dawkins ist natürlich Biologe und deswegen denkt er unsauber. Wie Biologen halt so denken. Abgesehen davon, dass wir hier einen schönen rhetorischen Trick haben, denn das ganze Argument hier baut auf ein Gotcha auf. Das heißt nach dem Motto, ich habe einen erwischt, wie er irgendwas sagt, was nicht passt. Und darauf baue ich jetzt eine Argumentation auf, dass wir jetzt alle Atheisten jetzt so denken müssten wie der bekannteste Atheist in Europa, nämlich Richard Dawkins. Dem ist aber nicht so. Denn ich würde schon quasi die Existenz von Göttern würde ich befürworten und sogar freudig begrüßen. Man muss natürlich unterscheiden zwischen zwei Sachen. Erstens kann nicht existieren, was formal logisch in sich widersprüchlich ist. Also zum Beispiel, es kann kein allmächtiger Gott existieren, weil Allmacht nicht existieren kann, allein aus logischen Gründen. Aber es könnte durchaus sein, dass irgendein 500 Kilometer großes Wesen mit uns dann quasi vom Himmel uns kommuniziert oder dass es seltsamerweise irgendwelche Leute gibt, die über Wasser laufen können. Das sind dann möglicherweise Götter oder nicht, je nachdem, wie man jetzt Götter definiert. Aber es wäre auf alle Fälle schon mal etwas, was es nicht gibt, nämlich ein Beweis, dass irgendetwas passiert, was wir mit unseren jetzigen Naturgesetzen nicht erklären können. Und das ist nicht etwas, was Wissenschaftler per se ablehnen. Im Gegenteil, wir suchen nach sowas. Dauernd stellen wir sagen, was wir wissen, in Frage und suchen nach Möglichkeiten, unser Wissen zu erweitern. Und was wäre schöner, als wenn ein Dornbusch plötzlich sprechen könnte? Das ist etwas, was man nachweisen könnte. Man könnte natürlich immer noch argumentieren, ist jetzt da ein Gott drin versteckt oder nicht? Aber das wäre doch mal was. Aber jetzt wird auf dieselbe Stufe gestellt, dass jemand sagt, ich würde keinen Beweis anerkennen, wie es gibt keinen Beweis. Ja, es gibt nämlich hier und dort überhaupt nirgendwo noch die Andeutung von allen Versprechungen, die ziemlich konkret sind. In den ganzen heiligen Dokumenten hat sich kein einziges Mal, niemals, aber auch nur der Hauch eines Beweises gegeben, was man nicht besser dadurch erklären könnte, dass das irgendjemand halluziniert hat oder sich ausgedacht hat. Und deswegen ist das einfach eine Fehlargumentation.
Ich würde sagen, man muss gar nicht abschließend überzeugt sein. Das klingt so, als würde man irgendwie in so einen neuen Bewusstseinszustand irgendwie eintreten und der ist es dann irgendwie. Ich finde aber eine bleibende Skepsis, selbst wenn man erstmal jetzt überzeugt wäre, also was Richard Dawkins da überlegt hat, ne, wenn jetzt plötzlich da irgendwie der Gott vor ihm stünde oder irgendwie eine Stimme aus dem Weltall oder irgendwas, ne, dann kann man ja trotzdem sich eine gewisse Skepsis weiter behalten und man kann ja auch sagen, ich bin so zu 80% überzeugt und so irgendwas. Also ich finde, Skepsis wird hier biblisch gesehen nämlich als ein Makel, als ein Defizit, das da eigentlich nicht sein sollte. Und gut ist es eigentlich ohne diesen Makel. Und ich finde, Skepsis muss gar nicht überwunden werden, sondern das wäre genau falsch. Skepsis muss immer beibehalten werden.
Nehmen wir mal an, irgendwie zeigt sich ein sehr, sehr mächtiges Wesen, das einige als Götter bezeichnen. Ne? Oder wir bezeichnen es auch als Gott. Oder mehrere Götter, eine ganze Familie plötzlich sitzt auf dem Olymp und wirft mit Blitzen auf uns. Ja? Eine Götterfamilie sogar, das wäre sogar mehr. Dann heißt es aber nicht, dass wir erstens uns ihm unterwerfen müssen. Das heißt auch nicht, dass es einer ist oder zwei oder sonst was. Das heißt auch nicht, dass es die christlichen Eigenschaften hat. Sondern es ist immer wie dieser alte Taschenspielertrick. Wir kommen mit einem Gott rein, aber das ist unserer. Und unser Gott ist derjenige, den man lieben muss. Das ist alternativlos. Man kann sich ihm nicht entgegenstellen, weil sonst bestraft er einen für immer. Weil wenn man eine Strafe kommt, dann muss man natürlich gehorchen. Das ist so normal. Und das ist, zeigt so ein kleinkindhaftes Argumentationsverhalten, dass sie noch nicht mal über ihren eigenen Standpunkt nachdenken können.
Für mich war jetzt natürlich erstmal interessant, wie gesagt, ich habe das Buch bisher nicht gelesen, also nur so mal reingeguckt in bestimmte Kapitel. Und für mich ist jetzt natürlich erstmal interessant, wie schlau ist eigentlich dieser Autor? Macht er auf mich den Eindruck, dass er die Dinge wirklich durchdenkt? Und mit dieser Passage hat er also mein Vertrauen in seine logische Schlussfolgerung schon ziemlich runter. Also was mich jetzt besonders persönlich berührt hat, ist natürlich, dass ich Dawkins im Grunde recht geben muss. Wenn da jetzt irgendwo du den Herrn vom Himmel kommen siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Halluzination ist, immer noch größer, als dass tatsächlich Gott da ist. Und da muss ich Dawkins zustimmen. Und dann fühle ich mich natürlich persönlich in meiner intellektuellen Ehre hinterfragt, wenn mir dann gesagt wird, das sei ja quasi intellektuell unredlich. Ich wollte ja gar nicht wissen, wie es wirklich ist. Und das stimmt einfach nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist immer gut, auf der Seite der Realität zu sein. Ne? Und wenn es einen Gott gibt, dann wäre es halt gut, das zumindest zur Kenntnis zu nehmen. Und dann, wie Christian schon sagte, man muss ihn dann, kann ihn ja immer noch für einen Arschloch halten.
Aber es gibt ja auch eben halt wissenschaftliche Methoden, um Sachverhältnisse zu überprüfen. Ne? Es geht halt eben nicht um das persönliche Erleben. Und wir haben eine ganze Methodik entwickelt, wie man Sachen untersuchen kann, die von kleinsten bis zum größten Objekten gehen. Ne, deswegen ist die Frage, was ihn persönlich überzeugt, ist eigentlich nachrangig, sondern eher, was würde die wissenschaftliche Community überzeugen?
Für mich war jetzt hier krass, dass Dawkins ja nicht, er lässt ja mit keinem Wort erkennen, dass er nicht glauben will, sondern der denkt nur darüber nach, was würde mich überzeugen. Und dann muss man halt feststellen, das ist ja nicht unsere Schuld, dass jede andere Erklärung plausibler wäre oder wahrscheinlicher, als dass Gott tatsächlich existiert. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht grundsätzlich offen ist. Wenn Gott so toll ist, dann wird er ja wohl irgendeinen Weg finden, um uns zu überzeugen. Und sei es nur, dass er einfach hier den Heiligen Geist auf uns niederkommen lässt und dann verstehen wir es plötzlich. Steht ja offiziell bei Paulus so, ne? Ohne den Geist da glaubst du halt nicht. Meines Erachtens ist ja ein Gott, der zugleich allmächtig, allgütig und allwissend ist, durch die Realität widerlegt. Ne? Weil die Realität nicht so wäre, wenn Gott so wäre. Und dann muss man das anerkennen, sonst kommt man mit der Erkenntnis nicht weiter. Und dann wäre ja die Forderung, was würde dich davon überzeugen, wäre ja so, als wenn man jemanden fragen würde, was würde dich davon überzeugen, dass es ein rundes Quadrat gibt? Und dann könnte man vernünftigerweise sagen, ja, nichts. Ne? Und dann muss man sich aber keine intellektuelle Unredlichkeit vorhalten lassen. Ne? Jetzt in diesen speziellen Fällen, wo Gott praktisch qualifiziert ist durch die Realität oder durch so interne logische Widersprüche. Aber das Problem ist, glaube ich, dass man hier so unbefangen in der Neuzeit anfängt. Man muss sich aber vorstellen, was einen überzeugen würde, wäre, wenn die Welt genauso wäre wie in der Bibel beschrieben. Wir hätten hier eine Erde, das wäre praktisch eine Scheibe und darüber wäre so ein Gewölbe. Und da könnte Gott jetzt hier mal so eine Sintflut irgendwie runterregnen lassen und nachher wieder abfließen lassen, das wäre kein Problem. Gott würde zu uns sprechen, die Tiere wären alle irgendwie geschaffen worden und man könnte die nicht alle auf so eine Ursuppe oder Zelle dann zurückführen. Gott könnte die Sonne stillstehen lassen. Wenn die Welt so wäre, wie sie im Alten Testament beschrieben wäre, oder auch im Neuen Testament, dann wäre das in sich stimmig. Aber wir haben ja nichts, was nur annähernd so wäre, sondern diese ganzen biblischen Vorstellungen, die werden ja mittlerweile schon so quasi ausgeschlichen, ne? Weil man merkt, dass sie da kann man nicht erwarten, dass das nochmal irgendwann so kommt. Und dann kann man uns ja nicht in die Schuhe schieben, dass der ganze Kram, wo in der Brie oder Prophezeiung beispielsweise, ne, das würde ja funktionieren. Oder irgendwer hat mal gesagt, wenn immer nur bei bestimmten Gebeten dann die Wirkung eintreten würde. Ne? Also ich meine, dass jetzt auch wenn Dawkins Dinge, die er früher gesagt hat und dann erkannt hat, okay, das wäre vielleicht gar nicht so überzeugend. Das heißt ja nicht, dass es nicht andere Sachen gibt und dass jetzt jemand hier den Dawkins jetzt den bösen Willen unterstellt, da hat er also bei mir schon mal Negativpunkte kassiert, dass er nicht in der Lage ist zu erkennen, dass Dawkins hier nur ein Problem schildert, dass sich daraus aber nicht der Unwille, sich überzeugen zu lassen, ableiten lässt. Ja, von daher habe ich für mich dann nach kurzer Überlegung gesagt, okay, Gott wird schon wissen, wie er mich überzeugen kann. Und es sind auch durchaus Dinge denkbar. Und das Witzige ist halt nur, dass die aber heute keiner mehr bringt, weil man weiß, dass die nicht erfüllt sind. Ne? Und das kann es ja auch nicht sein, ne? Dass du quasi sagst, ja hier flache Erde und ein Himmelsgewölbe, Ja, nö, das zählt nicht. Das hätte aber gezählt, wenn es so wäre.
Also die Frage ist ja, was würde uns überzeugen? Das ist der Punkt, wo wir gerade rumknabbern. Und man kann ja eine definitive Antwort sofort raushauen, das und das und das. Ne? Oder man kann sich ja erstmal sich so ein bisschen annähern, sich so ein paar Kriterien zurechtlegen und das dann nach und nach so ein bisschen anschärfen. Also wie würde ich jetzt da so langsam mich so anschleichen? Also erstens, ich würde gar nicht den biblischen Gott verlangen, es sei denn, das hast du mich gerade drauf gebracht, Matthias, es sei denn, er wird behauptet. Ne? Dann steht die ganze Bibel da auf der Waagschale und dann muss sie auch bewiesen werden. Aber es muss ja nicht der biblische Gott sein, also da bin ich erstmal offen. Ich würde dann gucken, wie wird die Botschaft überbracht? Wird das durch Priester überbracht, durch Theologen? Sehe ich dort die üblichen Betrugsmanöver? Ne, ungenaue Sprache, falsche Dichotomien, irgendwie komische Sachen, sowas. Ne? Der übliche Priesterbetrug. Letztlich, das macht ja im Moment im Christentum die ganze Sache so unglaubwürdig. Wir sehen ja Gott nicht. Wir diskutieren ja nicht mit Gott, wir diskutieren ja mit Priestern und wir sehen die Betrügen. Also ich jedenfalls kann das für mich so sagen, bei den Priestern, die ich überprüft habe. Und das muss schon mal weg. Und das Nächste ist, wenn jetzt Gott tatsächlich vor mir stehen würde, oder irgendwie so eine göttliche Macht, ne? Wie würde ich sie auf die Probe stellen? Das gehört ja dazu. Also wie erfolgt dann die Prüfung? Und das erinnert mich so an so Märchen, ne? Wo irgendwie so ein armer Köhler mit dem Teufel irgendwie aushandelt und dann muss der irgendwie schlauer sein als der. Und ich würde dieses göttliche Wesen, würde ich darum bitten, dass es irgendwie was ganz Nützliches macht. Ne? Reichtum für alle oder wenigstens für mich. Ne? oder Weltfrieden, irgendwas, ne? Dass wenn sich danach herausstellt, das ist doch kein Gott, ne? Dann habe ich wenigstens diesen Profit gemacht, ne? Dann ist mir das auch wurscht, ob der Gott ist und so. Und dann, mal ernsthaft, wie würde diese Prüfung aussehen? Es kommt letztlich nur eine wissenschaftliche Prüfung in Frage. Dieses erprobte, nützliche, dieses Konstrukt, diese Methodik, hat der Christian gerade schon angesprochen, ne? Nur das ist tauglich. Und deswegen, wenn Gott gefunden wird, dann wird das gefunden durch einen Wissenschaftler und nicht durch einen Theologen. Also ich bestehe auf wissenschaftliche Prüfungen.
Und das Typische an der wissenschaftlichen Überprüfung ist ja auch, dass es nicht ein Wissenschaftler macht, sondern dass es in einem Diskurs passiert, wo man die Erkenntnisse dann auch noch in der Gemeinschaft überprüft. Und in dem Zusammenhang, ich glaube, das größte Problem an dem Gott zu finden ist nicht, dass man sich irgendeine Fragestellung überlegt, was sein könnte, sondern das liegt an dem Begriff selbst. Der ist nämlich so super schwammig. Denn je nachdem, welche Religion man reinschaut, und die haben ja ziemlich viele angeschaut jetzt, ne? Fliegende Spaghetti-Monster ist zum Beispiel ein Gott, der absolut unnachweisbar ist, wie das Pink Unicorn, das unsichtbar ist. Genauso wie der christliche Gott, mit dem konkurriert. Andererseits gibt es Götter, die sind sehr, sehr konkret und haben ganz, ganz konkrete Voraussagen, wo man sie trifft, wo die Götter wohnen und was man machen muss, was damit das eintritt. Und das kann man überprüfen. Und früher war das Judentum ja auch eine sehr konkrete Religion, wo man sagt, okay, wenn du das machst, dann kommt großes Unheil und Gott wird dann an meiner Seite dann gegen euch kämpfen und so weiter. Das ist ja nicht mehr so. Das hat sich ja auch verflüchtet. Überhaupt kann man sehen, dass diese konkreten Götter mit der Zeit immer unkonkreter und flüchtiger wurden, bis sie dann zu so pantheistischen Göttern wurden, die man quasi von der Nicht-Existenz nicht mehr unterscheiden kann. Insofern sieht die Sache schlecht aus für die Götter. Und was dann bleibt, ist dann halt, dass man solche intellektuelle Taschenspieltricks machen muss. Und ein Interview, Moment, ich überprüfe meine Notizen, 2013, also vor 12 Jahren, das ist das beste Argument, das er finden kann, dass Richard Dawkins in einer Diskussion vor 12 Jahren irgendwas mal gesagt hat. Daran kann er seinen Glauben festmachen und zeigen, dass Gott existiert. Na, dann Prost, ne?
Das wird uns ja oft so ein bisschen hingeschoben, ne? Dass eigentlich das, was da jetzt überwunden werden muss, ist jetzt nicht irgendwie so ein ganz komplizierter Beweis, der irgendwie schwierig ist, sondern so ein bisschen unsere Sturheit, unsere so eine böswillige Weigerung von uns, weil wir die Hürde für einen Beweis oder für Indizien so unverhältnismäßig hochhalten, dass das einfach scheitert. Das impliziert, dass es genügend Hinweise gibt für das Göttliche. Nur jedes Einzelne ist halt jetzt nicht ein definitiver Beweis, aber insgesamt, wenn man praktisch die Augen aufmacht, dann sieht man das Magische überall. wenn man sich die Ohren zuhält und die Augen und so, ne, dann kann man halt uns nicht helfen. Das ist ja der Vorwurf, der gemacht wird. Ne? Es ähnelt so ein bisschen einer Gerichtsszene, wo jemand angeklagt ist und kein einziger der vielen Anklagepunkte wird durchgebracht. Aber wenn man dann, denn der Richter sagt, ja, aber so einfach die Menge der Anklagepunkte und so, ja, und das ist genau falsch, sondern man kann nur das bewerten, was wirklich ins Ziel trifft und sonst nichts. Und mein zweiter Punkt ist, wie kann Gott überhaupt erkannt werden? Gott kann ja im Grunde nur erkannt werden, wenn er nicht ein völliger Idiot ist, wenn er erkannt werden will. Und wenn er aber erkannt werden will, dann wird ihm das ja wohl auch gelingen. Und wenn es ihm jetzt aber nicht gelingt, dann stimmt da was nicht mit diesem ganzen Argument. Das ganze Konstrukt ist irgendwie unsinnig. Also wenn es ihn gibt und wenn er erkannt werden will, dann müssten wir ihn schon längst irgendwo gesehen haben, und zwar völlig eindeutig. Und dann, Matthias, ne, ich will dich jetzt nicht langweilen, das war tot umfällst für Langeweile, ja, freier Wille, und dann würde ja keiner mehr freien Willen haben, wenn Gott einfach jetzt da auftauchen würde und dann müsste ja jeder in ihn glauben, bla 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 bla. Ne? Aber ich habe es mal erwähnt, dass mir dieses Argument durchaus bekannt ist. Matthias.
Ja, mein Einwand wäre gewesen, dass aus der Sicht des Christen und des Apologeten Gott ja durchaus erkennbar ist. Nur du weigerst dich, weil wir weigern uns halt, das zu akzeptieren. Ne? So stellen die sich das vor.
Ja, aber wo ist er denn? Wo ist er denn erkennbar?
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. In der Auseinandersetzung mit dieser These, wir sind also genauso doof wie die Gläubigen, da hat sich jemand echauffiert, ich weiß aber nicht mehr genau, wer es war, nach dem Motto, ja, die Naturwissenschaften, die lassen ja nur naturwissenschaftliche Beweise gelten, das ist ja total unfair. Da habe ich mir nur gedacht, ja, welches sind denn die anderen Beweise, die ihr habt, die überzeugend sind und die die Naturwissenschaftler einfach nur ignorieren? Ja, und was soll das sein? Es gibt keine, nichts, was nur ansatzweise irgendwie als überzeugender Beweis gelten kann. Ne? Und dann so zu tun, als läge das jetzt nur daran, dass die Naturwissenschaftler sich nur auf bestimmte Beweise einschränken. Das ist also völliger Blödsinn. Ich hatte noch überlegt, es würde ja schon mal helfen, wenn sich alle Religiösen wenigstens auf eine Religion einigen würden. Ne? Also ich meine, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Aber so ist es eben nicht. Also du kannst die Latte gar nicht so niedrig legen, dass es dann irgendwann mal einen vernünftigen Menschen überzeugen würde.
Ich meine, aber die Chancen sind ja auch großartig, wenn das funktionieren würde. Wir hatten einen Beitrag über den fliegenden Mönchen. Und was könnten wir an CO2-Ausstoß vermeiden, wenn wir in Zukunft nicht mehr in Flugzeuge steigen, sondern einfach in den Andachtsraum vom Flughafen hineingehen und dort in der richtigen Religion das richtige Gebet stellen und dann einfach mit unserem Übergepäck in der Hand zum Zielflughafen hinfliegen, und zwar direkt und alleine. Ne? Es gibt ja quasi auch einen versprochenen Nutzen, oder Krankenhäuser, die man nicht mehr braucht, sondern man braucht nur noch drei Christen, die zusammen sind, und wenn die dann die falsche Pilzsuppe gegessen haben, dann vertragen die das. Das sind einfach positive Auswirkungen, die versprochen werden und die man danach ausnutzen könnte. Also davon profitieren ja auch vor allem Christen, die daran glauben. Und wenn das also wirklich so funktionieren würde, wie die sagen, dann ist das ja seltsam, dass sie mit ihren nicht naturwissenschaftlichen Beweisen auch neue ingenieurstechnische Errungenschaften haben, wie zum Beispiel Raumfahrt ohne Raketen, indem man sagt, okay, ich mache es jetzt wie Maria, ich steige jetzt in den Himmel auf und komme damit zur Raumstation hoch und muss dann nicht mehr dieses ganze Raketengedöns machen, was ja ziemlich aufwendig ist und teuer. Aber interessanterweise sehen wir das nicht mehr, nicht mehr. Früher ist das ja wohl häufiger passiert. Und man muss sich fragen, was die Christen heutzutage falsch machen, dass sie nicht mehr von den Vorzügen ihrer Religion wie früher profitieren können, wenn das alles stimmt, was sie gesagt haben. Das ist wirklich bedenklich.
Ich habe noch einen kleinen Nachschlag, und zwar diese Beweisforderung, die scheint ja erstmal legitim. Gerade gegenüber einer wissenschaftlichen Weltsicht, ne, wir verlangen dauernd Beweise, jetzt verlangt er auch irgendwie was, ja, was wollt ihr denn und so, ne, das klingt erstmal fair, aber ich finde, da steckt ein Trick dahinter, und zwar das Christentum und diese Gottesvorstellungen werden dadurch auf so eine Ebene gehoben, wo wirklich mit sinnvollen Argumenten und mit Beweisen und sowas argumentiert wird, aber dieses Christentum hat ja diese Höhe gar nicht. Wenn man sich mal durchliest, was da für ein Schwachsinn in der Bibel steht, speziell auch im Alten Testament, das hat gar nicht die Höhe, dass man irgendwie sagt, ja, wie willst du denn jetzt dagegen argumentieren? Ne? Christian, was du gerade gesagt hast, ne, da fliegen Jungfrauen, da fliegen die Apostel, fliegen dann irgendwie, um irgendwelche Jungfrauen dann zu finden und so weiter. Allah spaltet den Mond in zwei Hälften und fliegt auf einem Teppich oder auf einem Pferd irgendwo hin und so weiter. Das ist dermaßen bescheuert. Die Gläubigen sind ja immer sauer, wenn man ihnen sagt, das sind nur Märchen und so weiter. Bei einem Märchen stellt sich ja die Frage gar nicht, ob man das beweisen kann, sondern jeder sagt, ja, ist halt ein lustiges Märchen und so weiter. Und auf dieser Ebene sind diese religiösen Mythen. Und da müssen sie erstmal raus. Also sie müssen erstmal diese Höhe erreichen, dass wir uns überhaupt die Mühe machen mit einem Beweis.
Ich sage ja manchmal, Atheisten sind Agnostiker, die so leben, als gäbe es keinen Gott, und Agnostiker, die so leben, als gäbe es Gott. Und selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht zugeben wollte, dass Gott da wäre, wenn Gott in der Realität sich irgendwie bemerkbar machen würde, dann würde man ja sein Leben danach einrichten. Ne? Wenn man, sagen wir mal, wenn jetzt jedes Mal, wenn wir ketzern, einer von uns vom Blitz getroffen würde und dann versterben würde oder so verbrutzeln würde, ne? Dann würden wir wahrscheinlich irgendwie aufhören zu ketzern, oder es würden sich dann keinen Ketzernachwuchs finden. Oder wenn Gebete wirken würden oder bestimmte Gebete wirken würden, ne? Dann würde doch jeder vor einer Operation oder vom Examen oder was sonst noch für unglaublich wichtige Dinge gibt im Leben, würde doch dann diese Gebete sprechen und nicht zu irgendeiner anderen.
Aber Matthias, es ist aber auch so, man muss da fair sein, das kann auch ins Gegenteil umschlagen, das beweist gar nichts. Kannst du dir überlegen, ne? Die Leute würden ja theoretisch dann immer in das Krankenhaus gehen, wo viel gebetet wird. Tatsächlich ist es aber so, die Leute gehen eher nicht in ein Krankenhaus, wo der Arzt vorher betet. Also.
Mein letzter Punkt war, was Christian schon gesagt hat, wenn jetzt man merken würde, dass Christen Schlangenbisse gut besser abkönnten. Was ja diese Snake-Handlers in den Appalachen uns immer beweisen, dass das nicht so ist. Dann würde man, sagen wir mal, trotzdem so da mitlaufen. Einfach, man würde dann einfach den Weg des geringsten Widerstandes, nämlich nicht gegen die Realität gehen. Und dann würde man vielleicht immer noch nicht, sagen wir mal, jeden Sonntag beten, sofern das jetzt auch nicht wieder tolle Vorteile hätte. Aber man würde sich der Realität irgendwie anpassen. Und im Umkehrschluss heißt das ja, wenn wir heute genauso gut leben können wie unsere gläubigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, ohne dass wir indem wir so tun, als gäbe es Gott gar nicht, dann ist es nur mal naheliegend, dass es ihn nicht gibt. Man sagt ja immer, Gott verhält sich so, als würde er nicht existieren. Und dann kann man ihn auch so, also wenn Gott sich so verhält, als würde er nicht existieren, dann kann ich mich auch so verhalten, als würde Gott nicht existieren.
Aber ich kann berichten über meine Führerscheinprüfung. Die dauerte 20 Minuten und der Prüfer hat sich nach 10 Minuten bekreuzigt. Und da kann man sagen, das ist einfach rationaler Überlebensdrang. Ne? Da kann nicht schaden. Ab und zu nützt auch nichts anderes mehr. Ne?
Gut, also mein Schlusswort wäre, ich habe das Buch ja jetzt noch nicht komplett gelesen, aber ich meine, das ist hier eine Nebelkerze, wenn er jetzt auf unwillige Atheisten zeigt, wie auf Richard Dawkins und damit ja quasi auch uns. Denn Herr Ostrich müsste ja erstmal seine eigenen Mitchristen davon überzeugen, dass diese Beweise funktionieren. Ne? Und die sollten ja kein Problem haben. Die sollten ihn ja eigentlich dankbar feiern. Aber mein Eindruck ist, dass das außer Herrn Ostrich offenbar noch niemand klar geworden ist. Und das gibt mir doch zusätzlich noch zu denken. Und solange eben die Christen sich zumindest nicht einig sind, dass das belastbare Beweise sind, da ist das eine Nebelkerze, wenn er jetzt auf Richard Dawkins zeigt und sagt, haha, der lässt sich nicht überzeugen. Ne? Daher, Ostrich, kommen Sie noch mal wieder, wenn Sie die Christenheit überzeugt haben.
Also mein Schlusswort ist, ich verstehe diesen ganzen Aufwand gar nicht. Ein Beweis liegt dann vor, wenn die Sache so klar ist, dass gar keine Entscheidung getroffen werden muss. Also beispielsweise die Entscheidung, lebt jemand oder ist jemand tot, ne, oder gibt es Gravitation oder nicht, ne, fällt der Apfel vom Baum oder nicht und so weiter, ne, das gilt als Beweis. Und insofern diese Frage, was würde euch überzeugen, das deutet schon darauf hin, dass da irgendwas nicht stimmt, dass der Beweis gar nicht so schlagend ist. Insofern muss man sich gar nicht jetzt auf so einen Handel einlassen, wo man jetzt die Messlatte anlegt, sondern man kann einfach stur drauf sagen, wenn ich den Beweis habe, dann werde ich es schon sehen, weil der Beweis wird so zwingend sein, dass sich ihm jeder anschließen muss, und wenn das nicht der Fall ist, ist es auch gar kein Beweis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben.